Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Wir haben es gehört, ausgerechnet heute, ausgerechnet an Ostersonntag in die Wirklichkeit. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist es für den einen oder anderen oder uns so ein Ausflug ins Phantasialand eher, beschwingt mit guter Musik. Vielleicht ist das mehr so ein Eintritt in das Reich der Märchen. Ich meine, es fühlt sich gut an. Also Leute, Menschen jeglichen Alters gehen gern mal in so einen Freizeitpark und in eine Welt voller Illusionen. Es ist einfach mal gut, sich rauszubeamen. Aber irgendwann ist dann so Richtung Schließzeit, geht man wieder raus und dann ist man, naja, dann ist man halt in der richtigen, wirklichen Wirklichkeit. Und trotzdem ist es nicht so, dass es der Urwunsch ist von jedem Menschen, auf was kann ich mich denn jetzt eigentlich verlassen? Und auf wen? Und es ist dann auch tatsächlich ja eine Urenttäuschung, irgendwann die Erfahrung zu machen, ich habe mich geirrt. War man jahrelang mit einem und demselben Ehepartner verheiratet, hat ein Doppelleben geführt. Also, wer hat schon darauf Lust, das zu erfahren? Also da ist man doch lieber im Reich der Illusionen unterwegs. Fühlt sich auch häufig sehr viel besser an. Also nichts ist härter als die Realität. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nichts ist härter als die Wirklichkeit, oder? Und auf der anderen Seite ist es nicht so, dass wir einen Drang haben nach Wirklichkeit? Jetzt mal Butter bei die Fische, ja? Jetzt sag mal an, was ist denn jetzt wirklich Sache? Jetzt sag doch mal Tacheles. Es ist erstaunlich, dass die Ostertexte in den Evangelien, in der Bibel, im Neuen Testament, sehr viele Berichte zeigen von, ich sage das mal so, von heilsamen Enttäuschungen. Dass durch Ostern und seit Ostern nicht nur scheinbar alles möglich scheint, sondern dass da auch wirklich aufgeräumt werden muss mit diesen Jüngerinnen und Jüngern. Was sie jahrelang zuvor kannten, wird auf einmal alles anders. Und dass natürlich auch an Ostern erst einmal klar ist, dass die nächste Beerdigung kommt. Das ist klar. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die nächste Beerdigung in der Gemeinde, in der Familie, im Verwandtschaftskreis. Und irgendwann steht der Sensenmann vor der eigenen Tür. Das dürfte auch so ziemlich klar sein. Aber Ostern führt uns nicht ins Phantasialand, führt uns nicht ins Reich der Märchen. Ich will uns heute drei Illusionen vorstellen. Drei Illusionen in ein und demselben Predigtext, Bibeltext. Und es ist so wichtig, dass wir entzaubert werden. Dass wir wirklich entzaubert werden. Dass wir eingeladen sind, mal manches zu hinterfragen. Und das wird deutlich an einer Frau, an einer besonderen Frau, die diesen Auferstandenen begegnet ist. Es ist Maria Magdalena. Und ich lese uns einen Auszug aus dem Johannesevangelium in Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Da heißt es, Maria aber stand draußen vor dem Grab, also vor dem leeren Grab, ja, und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabboni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Ja, liebe Gemeinde, für eine ganz kurze Zeit lang, für die wichtigste Zeit der Weltgeschichte sozusagen, steht alles, aber auch wirklich alles spitz auf Knopf. Eine ganz kurze Zeit lang steht gewissermaßen das ganze Schicksal der ganzen Welt auf Messers Schneide. So wissen wir es heute, ja. Damals, da war aber alles ganz anders. Damals, da schien eigentlich alles entschieden. Damals, da waren sich alle einig. Die Würfel, die waren gefallen. Es war alles aus und vorbei. Das war die Situation damals. Der Feind, der hatte doch gesiegt oder nicht. Tod und Teufel hatten doch die Oberhand behalten oder nicht. Ja, wir wissen es heute besser. Nur, wer konnte davon ausgehen? Maria von Magdala, sie hatte die Kreuzigung mit eigenen Augen gesehen. Eine Zeit lang hatte sich Maria deswegen wiedergefunden in diesen alten, bekannten, zerstörerischen Bindungen ihrer Vergangenheit. 7 Dämonen an der Zahl hatte Jesus aus ihr ausgetrieben. 7 Dämonen, die geballte Macht des Bösen hatte sie am eigenen Leib erlebt. Der ganze Hass auf diese Welt, auf die Menschen, auf sich selbst und auf Gott. Aber Jesus hatte ja Maria rausgerissen aus der Verlorenheit. Seitdem gehörte sie zu den treuesten Jüngerinnen und sorgte mit anderen Frauen zusammen für den Unterhalt von Jesus. Aber das war einmal. Das ist Geschichte, das ist nur noch eine schöne Erinnerung, das ist ein Blick zurück in die Vergangenheit, mehr nicht. Das ist jetzt alles aus und vorbei. Genauso wie mit unserem Leben, oder nicht? Irgendwann ist alles aus und vorbei. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch sie stirbt irgendwann einmal. Die neue Wirklichkeit hat schon angebrochen damals für Maria und sie lebt ganz und gar noch in ihrer alten Welt. Wer sollte es ihr verübeln, oder? Es ist erstaunlich, wie nüchtern, wie spannungsvoll diese ganzen Ostertexte beschrieben werden, ja. Da ist von Fröhlichkeit, von Ausgelassenheit aber mal gar nichts zu spüren. Und schon gar nicht unbeschwert. Es liegt in vielen Texten, dass dieses Osterereignis sehr, sehr spannungsvoll ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade an Ostern mal überlegen, was sind eigentlich Täuschungen in unserem Leben? Was sind eigentlich Illusionen oder Täuschungen auch für uns als Christen? Und was ist mal wirklich notwendig, dass es enttäuscht? Ist ja eine Chance, oder? Ah, wunderbar, wenn man dann irgendwann auf den Grund, der Boden, der Tatsachen kommt und sagt, das war eine Enttäuschung. Und jetzt bin ich befreit und befreit. Ostern, das ist deswegen eine Zeit, in der es keine Zukunft mehr geben soll für Illusionen. Ich will uns eine erste Illusion vorstellen. Die Maria, sie hat nur noch ein Ziel im Leben. Wo ist dieser Jesus hin? Ich möchte nur noch meine Besuche machen, ich möchte nur noch vielleicht einbalsamieren, vielleicht schiebt mir jemand den Riesenstein da weg, ich will nur noch irgendwie mein schönes Andenken haben, bewahren, was einmal war. Wenigstens das, das darf mir doch keiner nehmen, das darf mir doch Gott nicht auch noch wegnehmen. Und dann sieht sie zwei Engel. Und sie sagt zu den beiden, sie haben meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Also wenn Menschen in der Bibel Engeln begegnen, also normalerweise erschaudert man, ja, man erstarrt vor Ehrfurcht. Bei Maria, da muss das so gewesen sein, dass sie so ergriffen war von Trauer, Leid und Not, dass das so tief saß bei ihr, dass sie selbst diese zwei Engel nicht erkennt, nicht weiß, was da jetzt gerade vor ihr steht. Wisst ihr vielleicht, wer auch immer ihr seid, wisst ihr vielleicht, wo er hingekommen ist? Und ich frage uns mal, was heißt denn das, wenn da eine Maria sich fragt, wo ist eigentlich mein Herr hingekommen? Was heißt denn das übersetzt? Maria scheint das allerletzte bisschen Boden auch noch weggezogen worden zu sein. Denn durch die scheinbare Wegnahme des Leichnams, sie hat sie noch nicht einmal einen Ort, an dem sie in Ruhe ihren Gedanken nachhängen und trauern kann. Wir können es auch so verstehen, sie haben meinen Glauben weggenommen. Sie haben das Fundament meines Glaubens weggenommen. Ich will uns das mal fragen heute Morgen, gerade an Ostersonntag. Kann es sein, dass einem nach vielen, vielen Jahren Glaubensweg, dass einem der Glauben abhanden kommen kann? Dass man, wodurch auch immer, dass man so auf den Hund kommt, dass man eines Tages sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben. Ich lasse die Frage mal so offen im Raum stehen und will sie nicht endgültig beantworten. Aber das eine, das will ich uns zu bedenken geben. Wer sich ganz und gar verlässt auf seinen subjektiven Glauben, darauf, was da an Substanz in einem Herzen ist, was man einfach abruft, zu jeder Zeit und Stunde, dem sei eines gesagt. Bei Maria war der Glaubenstank leer, restlos leer. Da war nichts mehr, da war noch nicht einmal mehr ein Leichnam. Da war noch nicht mal mehr ein Ort, wo sie trauern kann, mal von Freude oder von Trost, mal überhaupt nicht zu reden. Da war noch nicht mal mehr ein Ort. Der Glaubenstank, der war leer. Und wir können heute sagen, Gott sei Dank hat sich Maria getäuscht. Gott sei Dank. Gott sei Dank war das eine Illusion. Gott sei Dank ist Ostern größer als unser letzter Strohhalm, an den wir uns klammern. Und ich will auch das sagen, Gott sei Dank ist Ostern größer als unser Glaube. Muss man mal drüber nachdenken, ja? Gott sei Dank ist Ostern größer als unser Glaube. Die Reformatoren Luther und seine Friends, die haben das damals mal sehr schön kurz und klipp und klar auf den Punkt gebracht. Zwei lateinische Wörter, so viel darf es sein, mehr aber auch nicht heute Morgen. Die haben einfach gesagt, der Glaube, das ist Extranos. Extranos, das heißt auf Deutsch, der Glaube, das ist etwas, was außerhalb von uns passiert. Außerhalb von uns. Das ist für uns heute kaum vorstellbar, weil wir darauf fixiert sind, uns vor Augen zu halten, wenn etwas wahr ist, dann muss ich das irgendwie spüren können. Dann muss das irgendwie hineingepresst werden in mein Herz. Sonst ist es nicht wahr. Die Reformatoren, die haben gesagt, es ist extranos, es ist außerhalb von uns. Und das ist die eigentliche Befreiung. Und das ist das eigentliche Gewaltige an Ostern. Da, wo ein Glaube komplett zum Erliegen kommt, wo man das Gefühl hat, alle Fälle schwimmen einem weg. Dann steht da der auferstandene Jesus und jetzt geht's los. Keine Zukunft für Illusionen. Am Ende unseres Glaubens steht nicht das Nichts, sondern der auferstandene Jesus, der einen Neuanfang mit uns macht. Das ist mal die eine Illusion. Da kommt noch eine zweite. Wir haben drüber geschmunzelt, gerade beim Predigttext, dass Jesus der Gärtner ist. Dass Jesus der Gärtner ist. Mitten ihrer Trauer spricht Jesus sie an: Frau, was weinst du, wen suchst du? So lebendig, so leibhaftig, so echt, so wirklich, so unvermittelt, so direkt. Ja, wer soll das sein? Das kann doch nur der Gärtner sein oder vielleicht der Postmann oder wer auch immer. Keine Ahnung. Es ist Otto Normalverbraucher, es ist Hans und Franz, es ist Greti und Pleti, wer auch immer es sein mag. Nur einer ist es nicht, es ist der Auferstandene. Das ist mal klar. Das kann doch nur der Gärtner sein. Jesus ist nicht der Gärtner, klar, aber er ist wie ein Gärtner. Er kommt daher wie ein Gärtner. Er tritt auf wie ein Gärtner. Und ich frage mich, wie sollte und was denkst du eigentlich, wie der Auferstandene dir begegnen soll? So umgeben von gleißendem Licht, mit einer Aura, wo du so verschwindest und eine Stimme wie ein Donnerhall. So irgendwie. Und das passiert dann nicht und dann bleibt halt dann doch nur Osterei. Vielleicht auch nur die Lammhaxe oder was auch immer. Wie stellen wir uns eigentlich den Auferstandenen vor? Und auch hier gilt keine Zukunft für Illusionen. Der Auferstandene sieht einem ganz gewöhnlichen Gärtner zum Verwechseln ähnlich. Der Auferstandene ist keine Zeit, Raum, stofflose, unpersönliche Gestalt, die allem Irdischen enthoben und erhaben wäre. Er spricht Menschen konkret an mit Namen, mit deinem Namen. Das heißt nichts anderes, dass er dich persönlich kennt durch und durch mit deiner Geschichte, mit dem, was du gerade für eine Stimmung heute Morgen an den Tag legst. Er kennt dich, er spricht dich mit deinem Namen an. So leibhaftig, so lebendig, so echt, so wirklich, so unvermittelt und direkt. Auch das heißt Ostern. Und dann ist da noch eine dritte Illusion, die entzaubert wird. Und ich will mal diese Illusion so beschreiben. Jesus, der Auferstandene, das ist doch ganz der Alte, oder? Das ist doch ganz der Alte. Jesus, der Auferstandene, der spricht zu ihr diesen Satz in Vers 17, rühre mich nicht an. Das ist ein bisschen unfreundlich an Ostermorgen, oder? Fass mich nicht an. Also es geht jetzt hier nicht um die Umkehrung von Übergriffigkeit oder so, sondern wir müssen natürlich etwas tiefer fragen, warum darf das Maria jetzt nicht und später ein anderer Jünger, der Thomas, also dem wird es dann erlaubt, der darf wirklich seine Hände mitten in die Wunden reinlegen, damit er dann endlich auch mal blickt und begreift, dass das jetzt in persona, in Reinkultur Jesus, der auferstanden ist. Maria, don't touch me. Fass mich nicht an. Ja, aber warum denn? Normalerweise drückt man sich doch nach so einem Erlebnis. Jesus sagt, rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Maria, sie denkt wieder sofort zurück an diese wilden Geschichten, ein Lazarus, der vom Tod auferstanden ist, an so manche andere Totenauferweckung. Und sie will einfach nur das tun, was einfach ihr Job ist. Sie war so von Dank und Glück erfüllt, was sie damals erlebt hat, als Jesus sie befreit hat von 7 Dämonen. Und sie will ihm zu Füßen fallen und festhalten, nicht mehr loslassen. Und Jesus sagt, nein, rühre mich nicht an. Das heißt mit anderen Worten, Jesus ist nicht mehr ganz der Alte. Er ist nicht mehr ganz der Alte. Christus ist auferstanden von den Toten, aber nicht wie Lazarus. Christus ist nicht wieder ganz der Alte, der in seinen vorherigen Zustand zurückkehrt und es ist alles wieder gut, wie bei allen anderen Totenauferweckungen. Nein, Ostern ist nicht die Rückkehr ins Zeitliche, sondern in ein ganz anderes Leben. Es ist für uns schwer vorstellbar und wir wünschen es uns so sehr. Gerade ist es nicht gerade diese Osterbotschaft. Und wenn nichts mehr geht in dieser Welt, wenn keine medizinische Prognose mehr irgendwie ein Pfifferling auf meinen Zustand gibt, wenn die Verstorbenen nicht mehr zurückgeholt werden, dass dann irgendwas Wildes passiert, es wäre doch schön, wenn man das mit Ostern verbindet. Mit seinem zurückweisenden Rühr mich nicht an, will Jesus hier lediglich eins feststellen. Er sagt, er ist noch nicht aufgefahren zum Vater. Und deswegen will ich das mal so zum Ausdruck bringen. Ostern, das ist nicht die Rückkehr des Auferstandenen ins Gefängnis dieser vergänglichen Welt. Und ich glaube, dass es für uns alle zunächst wahrscheinlich eine bittere Enttäuschung ist, auch eine Ernüchterung vielleicht, aber dass das eine heilsame ist und eine notwendige. Ich bin der Letzte, der sich wehrt, dass auch kurz vor knapp und 5:12 Jesus, der Auferstandene, nochmal das Ruder rumreißen kann, egal wo es ist in deinem Leben. Aber ich glaube, dann wäre es tatsächlich so, dass Jesus dann doch wieder in unser aller Gefängnis zurückkehren würde, ja, in unsere vergängliche Welt, in diese todgeweihte Welt. Was für eine heilsame Enttäuschung, was für eine wertvolle Ernüchterung an dieser Stelle. Jesus hat gesiegt, und zwar ewig gesiegt, über den Tod. Er ist zum ewigen Leben eingegangen und diese wenigen Tage, die er auf Erden zubringt, da zeigt er sich nicht mehr der Welt. Mist, warum eigentlich nicht? Man könnte endlich demonstrieren, dass wir in der wirklichen, wahren Wirklichkeit leben als Christen und nicht die Atheisten und Humanisten und Agnostiker oder wer wie auch immer sie heißen mögen. Man könnte endlich mal zeigen, was Sache ist. Jesus zeigt sich der Welt nicht mehr. Nur noch ein paar Tage seinen Jüngern. Mal sei leibhaftig, guck mal hier, wie ich Fisch esse, meinetwegen auch Lammhaxe, was auch immer. Ich bin kein Geist und im nächsten Moment, zack, weggebeamt, er geht durch verschlossene Türen. Das ist dieser auferstandene Jesus. Es ist wirklich spannungsvoll. Wir werden heute Morgen und an Ostern von manch einer Illusion befreit. Aber was ist das nicht für eine Botschaft? Dass Ostern größer ist als unser, als dein Glaube, größer als jeder letzte Strohhalm. Und dass Ostern und der auferstandene Jesus dir so persönlich begegnen will, wie ein Gärtner, wie ein Postbote, wie sonst wer. Ostern, das ist der endgültige Sieg und Durchbruch über eine todgeweihte Welt. Und zum Schluss will ich deswegen uns fragen, sollte diese Botschaft nicht unter die Leute gebracht werden? So schwach, so unscheinbar, so unbeholfen, wie es vielleicht nur sein mag. Wenn eine Frau damals was weitergegeben hat, ein Zeugnis vor Gericht oder auch den Jüngern, da hat man jetzt nicht so viel drauf gegeben, ne? Damit fängt es an. Und deswegen haben wir doch Mut, so schwach es auch nur sein mag, so zweifelnd es auch nur sein mag, diese Botschaft trotzdem weiterzugeben, an den Gräbern zu sagen, wo alle Hoffnung begraben sind, da schauen wir weiter. Und wenn Maria diese Botschaft den Jüngern bringen darf, dann heißt das, dass sie die Botschaft auch uns sagen darf. Dir und mir. In diesem Sinne ein frohes und gesegnetes Osterfest uns allen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, du bist das Licht des Lebens, das den Tod überwunden hat. Du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Dein sind die Zeiten, dein ist das Gestern, das Morgen und das Heute. Barmherziger Gott, du sagst ja, ja zu uns und unserem Leben. Ja, auch wenn wir so wenig zu dir passen. Dein Ja ist stärker als alle unsere Grenzen. Stärker als alle Illusionen und Täuschungen. Als aller Schmerz und stärker als der Tod. Dafür beten wir dich an. Wir bitten besonders an diesem Morgen für alle, die einsam und verlassen sterben müssen. Für alle, die ihr Geschick nicht begreifen oder ertragen können. Für alle, die verbittert sind. Für alle, die keine Zukunft sehen, keine Hoffnung haben. Für alle, die sich nach Befreiung sehnen. Bleibe bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer Dunkelheit. Bleibe bei uns als die Kraft in unserer Schwachheit. Bleibe bei uns als der Trost in unserem Leiden. Bleibe bei uns als die Hoffnung in unserem Sterben. Bleibe bei uns als der Sieg des Lebens und der Freude. Bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Wir beten weiter mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns gehen in dieses Ostern unter Gottes Segen. Wem es möglich ist, erhebe sich dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.